Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie nach der etwas längeren Osterpause wieder zur Vorlesung über die toten Hunde der Philosophie begrüßen. Wir beschäftigen uns ja im Moment mit dem zweiten dieser toten Hunde, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dem ich noch die heutige und die Vorlesung in der nächsten Woche widmen werde, bevor wir dann die letzten vier Vorlesungen des Semesters uns mit Karl Marx, dem letzten, bislang letzten dieser toten Hunde, auseinandersetzen werden. Ich habe das letzte Mal nur kurz zur Erinnerung in der letzten Vorlesung vor Ostern ja im Wesentlichen zwei Aspekte der hegelischen Philosophie versucht, einleitend zu skizzieren. Auf der einen Seite das, was Hegel unter Philosophieren versteht, also die Tätigkeit des Philosophierens, die er unter dem Terminus Arbeit nicht am Begriff, sondern die Arbeit des Begriffs selbst zusammengefasst hat. Ich habe versucht, aus den Eingangspartien seiner Wissenschaft der Logik zu zeigen, wie er hier diese Arbeit des Begriffs versteht, am Beispiel des Begriffs des Anfangs. Wenn man sich sozusagen den Begriff, diesen Begriff und seiner inneren Dynamik überlässt, indem man diesen Begriff reflektiert, kommt man, so zumindest Hegel, in eine Bewegung des Begriffes selber. Es zeigt sich, dass dieser Begriff des Anfangs sowohl das Sein als auch das Nichts enthält. Es zeigt sich, dass dieser Begriff selbst schon als Begriff eine Dynamik enthält, weil etwas zu beginnen immer auch heißt, dass etwas wird, weil etwas werden soll. Es zeigt sich, dass dieser Begriff des Anfangs philosophisch gesprochen höchst folgenreich ist, weil er überhaupt erst retrospektiv begriffen werden kann, ob etwas angefangen hat, weiß ich erst, wenn etwas weitergegangen ist. Das heißt, im Zustand des Anfanges selbst kann ich nie einen Anfang als Anfang klassifizieren. Und das führt dann weiter zu zwei grundsätzlichen methodischen Überlegungen Hegels, dass diese Arbeit des Begriffs, das wäre jetzt dann sein Terminus gewesen, tatsächlich eine dialektische Tätigkeit ist. Der Begriff sozusagen erzeugt aus sich heraus einen eigenen Widerspruch, um über diesen Widerspruch hinweg, also dieses Modell These, Antithese, um über diesen Widerspruch, diese Antithese hinweg zu einer neuen Synthese zu kommen, sein Nichts werden. Das wäre sozusagen, wären diese Triade beim Beispiel dieses Begriff des Anfangs, wobei Hegel auch mehrfach immer wieder mit diesem Terminus arbeitet, dass gleichsam die Antithese eines Begriffs die Aufgabe hat, diesen Begriff aufzuheben, wobei Hegel sehr sprachsensibel auf die dreifache Bedeutung des Wortes aufheben aufmerksam macht, die dieses Wort im Deutschen hat, nämlich aufheben im Sinne außer Kraft setzen. Ja, ich hebe ein Gesetz auf. Ja, aufheben im Sinne außer Kraft setzen. Aufheben aber auch im Sinne von aufbewahren. Ja, das heißt, die Negation bedeutet nie, dass etwas ausgelöscht wird, sondern Negation bedeutet, dass etwas zwar tendenziell außer Kraft gesetzt wird, aber gleichzeitig bestimmte Aspekte aufbewahrt werden müssen und aufheben auch im Sinne jetzt des physikalischen Hochhebens auf eine höhere Stufe erheben. Das heißt, der aufgehobene Begriff, der dann in einer anderen Konstellation wiederkehrt, also der Begriff des Werdens, enthält die Begriffe des Seins und des Nichts, aber auf einer anderen Stufe. Ja, gleichsam, Hegel hat sehr gern mit dem Bild gespielt, dass sein Denken sich gleichsam spiralförmig bewegt. Ja. Es kehrt zwar, wenn man Spirale von oben betrachtet, ist es ein Kreis. Ja. Das heißt, man könnte sagen, das Denken läuft im Kreis, es kehrt immer wieder dorthin zurück, wo es begonnen hat. Das ist gleichsam tautologisch. Wenn man eine Spirale aber sozusagen in der Vertikale betrachtet, merkt man, dass das kein Kreis ist, sondern es schraubt sich etwas nach oben. Und bei diesem nach oben Schrauben ist es natürlich notwendig, immer wieder bestimmte Punkte, die man schon erreicht hat, noch einmal, aber jetzt aus einer anderen Perspektive, in einer anderen Ebene zu durchlaufen. Sie werden bemerken, bei den wenigen Skizzen, die ich hier von dieser komplexen Philosophie Hegels geben kann, dass dieses Modell der Aufhebung als Prinzip der Begriffsarbeit, der dialektischen Begriffsarbeit und dieses Modell der Spirale, also dass die Gedanken sich hochschrauben gleichsam, für ihn tatsächlich eine große Rolle gespielt hat. Der zweite Gedanke, auf den ich in der letzten Vorlesung vor Ostern verwiesen habe, das wäre, dass sich dann aus diesem Reflexionen über den Anfang tatsächlich schon eine geschichtsphilosophische und gleichsam aber auch erkenntnistheoretisch-ontologische These ableiten lässt. Das habe ich dann sozusagen fokussiert oder zusammengefasst in diesem berühmten Satz aus Hegels Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, nämlich, dass das Ganze erst das Wahre ist. Das Ganze ist das Wahre, wobei er eben gerade in diesem dynamisierenden Denken unter dem Ganzen nicht die Totalität eines Systems versteht, das gleichsam ontologisch konsistent und unbewegt vor uns ist und dann zu betrachten wäre, sondern das Ganze ist gleichsam tatsächlich das Ganze in seiner Verzeitlichung, das heißt der historische Prozess, auf wen man diesen Prozess jetzt auch immer anlegen möchte, das heißt die Wahrheit, auch die philosophische Wahrheit, auch die wissenschaftliche Wahrheit eines Phänomens erschließt sich uns erst, wenn ich es in seinem Werden und in seiner Gewordenheit imstande bin zu betrachten. Das heißt, philosophische und wissenschaftliche Theorien, die sich auf Phänomene beziehen, die sich verändern, ja, müssen, wenn sie Wahrheitsansprüche stellen, immer Endpunkte angeben können, von denen aus ich dieses Phänomen gleichsam retrospektiv in den Blick bekommen kann. Deshalb war für Hegel diese Fixierung von Endpunkten so wichtig. Ja? Das heißt, die Wahrheit einer historischen Entwicklung lässt sich immer erst dann feststellen, wenn ich gute Gründe habe anzunehmen, dass sie in einem gewissen Maße zumindest zu einem Ende gekommen ist. Ja? Das korrespondiert übrigens auch mit uralten philosophischen Konzeptionen. Bei Aristoteles etwa findet sich in der Nikomachischen Ethik mal die Bemerkung, dass die Frage, ob ein Mensch glücklich gelebt und glücklich lebt, ja? Man könnte sagen, also die Frage nach der Wahrheit über ein menschliches Leben erst beantwortet werden kann, wenn dieser Mensch gestorben ist. Ja? Ich kann also, solange ich lebe, nie sagen, ob ich wirklich ein glückliches Leben habe. Denn das, was mir jetzt als Glück erscheint, kann nach wenigen Momenten, nach wenigen Tagen, nach wenigen Ereignissen, die mich treffen können, sich als Unglück erweisen. Und das gehört eben leider zu einem geglückten Leben, so Aristoteles, auch ein geglücktes Sterben, was immer man, also der gute Tod, was immer man davon auch halten mag, und wie immer man den verstehen mag, aber es ist hier schon bei Aristoteles diese Einsicht, um sozusagen so etwas wie ein relativ banales Phänomen, wie ein menschliches Leben und die Frage, war das ein gelungenes oder ist das ein gelingendes Leben, das immer erst retrospektiv wirklich beantwortet werden kann, aus dieser Perspektive des Endes. Hegel hat deshalb in seiner Philosophie zuerst an zwei prominenten Punkten geglaubt, solch ein Ende indizieren zu können, und von dort aus dann die Wahrheit des Phänomens, um das es ihm ging, in den Blick zu bekommen. Das eine war die Geschichte, das heißt also Hegel sprach in der Tat von einem Ende der Geschichte, das in gewisser Weise in seiner Epoche erreicht sei und das es nun erlaubt, den gesamten historischen Prozess als die Entfaltung des Geistes, als die Entfaltung der Vernunft, als die Entfaltung der Freiheit zu begreifen. Und er sprach ebenfalls unglaublich viel diskutiert und bis heute anregend im Bereich der Ästhetik, leitete gleich seine lange und mehrsemestrige Vorlesungen zur Philosophie der Kunst ein mit dem Satz, dass die Kunst eigentlich zu Ende sei. Ja, normalerweise würde man sagen, sowas ist unglaublich abtörnend, man will doch nicht in eine Vorlesung gehen und über etwas hören, was vorbei ist, aber Hegel machte schnell klar, dass gerade diese These, dass die Kunst eigentlich an ihr Ende gekommen sei, eine Entwicklung abgeschlossen ist, ja, dass sie in seiner Gegenwart eigentlich keine objektive Funktion mehr spielt, dass das den Blick frei macht, um dieses Phänomen der Kunst überhaupt erst klar begreifen zu können und begreifen zu können, wie es sich entwickelt hat, welche Aufgaben Kunst hatte und warum sie aus unserer Perspektive tatsächlich sozusagen in einer bestimmten Art und Weise, wie Hegel es sagte, abgestorben oder überholt ist. Das nur, um noch kurz zu markieren, warum diese Rede von den Enden der Kunst oder der Geschichte für Hegel sozusagen keine, wie man heute sagen würde, apokalyptischen Assoziationen hatte. Ja? Also wir sprechen ja auch mal gerne vom Ende, was weiß ich, unserer Kultur oder vom Ende der Biosphäre oder auch wie auch immer und denken das meistens dann negativ. Für Hegel war das sozusagen kein apokalyptisches Ende im Sinne jetzt tatsächlich einer Zerstörung, sondern das Ende gleichsam auch als notwendige Denkvoraussetzung, um überhaupt Wahrheitsansprüche stellen zu können, wohl wissend, dass auch nach solchen Enden die Dinge in irgendeiner Art und Weise weitergehen, aber sie gehen anders weiter. Und das werde ich dann versuchen, in der nächsten Vorlesung zu zeigen, warum also etwa die Rede vom Ende der Geschichte bei Hegel in der Tat sehr sinnvoll ist. Und das, was nach Hegel an Geschichte passiert ist, vielleicht wirklich was anderes ist, als was vorher passiert ist. Und das auch dazu führt, dass wir noch immer Probleme haben, sozusagen unsere eigene Zeitgenossenschaft zu identifizieren. Also in welcher Epoche leben wir eigentlich? Da sind wir ja sehr ratlos. Und auf der anderen Seite lässt sich auch zeigen, dass auch Hegels Rede vom Ende der Kunst durchaus nicht sinnlos war, denn natürlich weiß er auch, dass die Kunst weitergehen wird, aber sie geht unter ganz anderen und ganz anderen Voraussetzungen weiter als bis zu diesem Moment, den er als Ende dechiffrieren konnte. Vielleicht dann noch einige Anmerkungen, warum das so ist. Ich würde jetzt gerne dieses zweite Konzept von Hegel, dass man die Dinge erst dann begreifen kann, wenn man sie in ihrer Entwicklung, in ihrer Dynamik versucht zu verstehen und gleichsam aus einer retrospektiven Perspektive dann analysieren kann, möchte ich versuchen, aber wirklich nur ganz kurz, Sie haben die entsprechenden Texte zum Teil auch in dem Reader und bitte Sie auch das genau zu studieren. Es sind nur kurze Textausschnitte, aber Sie werden trotzdem einige Tage, Abende, Nächte, Wochenenden darüber verbringen können. Nämlich, ich möchte das kurz skizzieren anhand einiger kurzer Überlegungen aus Hegels frühem und gleichwohl epochalen und nichtsdestotrotz bis heute noch immer strittigen Hauptwerk, nämlich der Phänomenologie des Geistes, wo er gleichsam in exzessiver Art und Weise, so könnte man sagen, alle diese Dinge, die ich jetzt angedeutet habe, die Arbeit des Begriffs, die Dialektik, die Dynamik und diese Perspektive des Endes an jenem Phänomen versucht hat zu entfalten, das ja das zentrale Phänomen, die zentrale Aufgabenstellung philosophischer Reflexion ist, nämlich ein Phänomen des Geistes, des Bewusstseins, der Mentalität, könnte man sagen. Das heißt also am Modell des erkennenden Denkens selbst. Denn was ist Geist anderes als erkennendes Denken? Und was Hegel sich jetzt, die Frage, die Hegel sich jetzt stellt, ist es, diesen Geist zu begreifen aus seiner Entwicklung. Und das hat, so könnte man sagen, jetzt genau drei Dimensionen, die Hegel auch versucht, tatsächlich zusammen zu denken und zusammen zu entfalten. Dieses Buch gehört wirklich wahrscheinlich zu den komplexesten Texten, die zumindest in der Geschichte der abendländischen Kultur je geschrieben worden sind. Und man kann übrigens an diesem Text auch lernen, was es wirklich heißt, vernetzt zu denken. Vernetzt denken heißt nämlich nicht, dass ich eine PowerPoint-Folie habe und da habe ich fünf Begriffe und dann mache ich fünf Pfeile, die diese Begriffe miteinander verbinden. Ja? Sondern vernetzt denken heißt in der Tat, den Versuch zu unternehmen, einen Gedanken zu entfalten, erstens auf seiner begrifflich-logischen Ebene, was heißt dieser Begriff, was bedeutet er, welche Dynamik ergibt sich, wenn ich mich auf ihn einlasse, dann gleichzeitig einen Gedanken, diesen Gedanken zu entfalten, wenn man so sagen kann, auf einer gewisserweise verzeichnlichen Ebene, was passiert, wenn ich die Entwicklung versuche mitzubedenken und drittens diesen Gedanken zu entfalten, indem ich in der Tat in keine schematische, sondern eine inhaltlich dynamische Beziehung setze zu jenen Begriffen, die er aus sich heraus gleichsam entfaltet und die aber gleichzeitig auch dann seine Gegensätze darstellen und diese Denkbewegung weitertreiben. Bei der Phänomenologie des Geistes, im Gegensatz zur Logik etwa, kommt noch dazu, dass hier Hegel einen konkreten Gegenstand untersucht, nämlich das erkennende Bewusstsein, das, das, was wir sozusagen als Geist, als Bewusstsein, als Wissen des Menschen bezeichnen können. Das heißt also einen konkreten Gegenstand, der sich für ihn, zumindest die Interpretationen zur Phänologie des Geistes sind unendlich. Ja? Zumindest nach bestimmten Interpretationen dieses Textes kann man die Phänologie des Geistes in der Tat so lesen, dass es Hegel jetzt nicht nur darum geht, den Begriff Geist auf einer logisch-systematischen Ebene zu entfalten, sondern auch darum geht, den Begriff Geist zu entfalten, wie er gleichsam als je individuelle Erfahrung erlebt worden war und nachvollzogen werden kann, gleichsam als Entwicklungsgeschichte individueller Natur. Also wie entfaltet sich unser Geist, unsere Geistigkeit, unser Denken von der Geburt weg, bis zu jenen Stadien, wo wir im vollen Bewusstsein unserer Selbstbewusstheit reflexiv tätig sind, also in dem Stadium, in dem wir uns jetzt befinden. Ja, also wir sind jetzt nicht mehr Babys, ja, wir haben einen entfalteten Intellekt, wir haben eine Argumentationsfähigkeit, wir haben eine Reflexionsfähigkeit und wir haben eine bestimmte Form von Selbstbewusstsein, deshalb sitzen Sie auch da. Wir haben eine bestimmte Form von Freiheit und Autonomie in Anspruch genommen, um hierher zu kommen. Sie sind kein reines, sinnliches Naturwesen mehr, das instinktgetrieben sich auf der Suche nach Nahrung in diesen Hörsaal verirrt hat. Wäre das der Fall, dann wären Sie die Maus, die vielleicht auch hier irgendwo herumkreucht, aber es ist bei Ihnen anders. Das heißt also, die Phänologie des Geistes ist auch, also könnte man sagen, lesbar als eine individuelle Entwicklungsgeschichte, als eine Entfaltung von Geistigkeit, von Erkenntnisvermögen, von Bewusstheit und Selbstbewusstheit. Gleichzeitig kommt jetzt allerdings dazu, und das macht die Sache nicht einfacher, sondern Sie spüren schon wirklich kompliziert, dass Hegel diese Phänologie des Geistes, diese Entwicklungsgeschichte des Geistes, diese Geschichte des sich entfaltenden Bewusstseins natürlich auch als historisch gesehen als menschheitsgeschichtliche Dimension sieht. Das heißt, es ist auch die Geschichte der Entfaltung des Geistes aus einer historischen Perspektive von den Anbeginn, so könnte man sagen, menschlich-kultureller Tätigkeit, irgendwann einmal in Frühzeiten, durch die verschiedenen Epochen der Geschichte, so wie sie zumindest für Hegel relativ klar zu sein schienen, von der also Vorantike, dann Antike, über die Epochen des christlich geprägten Mittelalters, der Aufklärung, bis in die durch die Aktivitäten vor allem der französischen Revolution gekennzeichnete Epoche seiner Zeit. Das heißt also, es wird synchronisiert auf einer höchst komplexen Ebene eine individuelle Biografie, so könnte man sagen, der Biografie der Menschheit, was schon einmal sehr, sehr interessant ist und anspruchsvoll ist, aber es kommt noch etwas dazu. Ich habe das letzte Mal schon angedeutet, das besondere Point bei Hegel, die auch zu sehr viel Kritik und vielleicht auch Missverständnissen Anlass gegeben hat, diejenige ist, dass über diese geschichtlich sich entfaltende Bewusstwerdung der Menschheit, der Bewusstwerdung ihrer selbst, sich gleichzeitig das Absolute, man könnte auch sagen Gott, seiner selbst inne und bewusst wird. Denn Hegel denkt ja, das ist ein bestimmte Beziehung zu Spinoza, ich habe schon darauf hingewiesen, wie Hegel Spinoza interpretiert, nämlich einerseits geht er mit Spinoza in der Position, Gott ist nichts außerhalb der Welt, ja, sondern Gott ist in der Tat das Prinzip dieser Welt, also dieses Prinzip der Immanenz, das Spinoza ganz stark gemacht hat, gilt auch für Hegel, nur wirft Hegel Spinoza vor, dass er dieses Prinzip der Immanenz statisch sieht und die Welt als eine sich immer gleiche interpretiert, während für Hegel diese Welt dynamisch ist. Das heißt also, wenn Gott absoluter Geist ist, ja, und in der ganzen theologischen Tradition wird er unter Umständen auch so interpretiert, wenn Gott absoluter Geist ist, der aber immanent ist, ja, und diese Immanenz gekennzeichnet ist durch Dynamik, durch Entfaltung, durch Entwicklung, dann bedeutet das, dass auch der absolute Geist selber nichts anderes ist als das, was in dieser immanenten Entwicklung der Menschheitsgeschichte oder in der Entfaltung der Menschheit zu immer intensiveren und höheren Bewusstseinsformen sich realisiert, sodass Gott seiner selbst erst inne werden kann am Ende solch eine Entfaltungsgeschichte des Geistes. Das heißt also, der menschliche Geist und was er hervorbringt, ist gleichzeitig die Artikulationsform und Selbstgewinnungsform des Absoluten. Wie immer man das Absolute dann deuten mag, eines ist es sicher nicht mehr, und auch das verbindet Hegel mit Spinoza, ein personaler Gott, der außerhalb seiner Schöpfung steht und sozusagen sich jetzt vor der Frage gestellt sieht, soll er die Schöpfung nur ästhetisch betrachten und schauen, was daraus geworden ist? Soll er in sie eingreifen oder soll er sie vergessen und was Neues machen? Ja? Das sind so die klassischen Theodizee-Konstellationen, die immer davon ausgehen, es gibt den Gott auf der einen Seite und seine Schöpfung auf der anderen Seite. Bei Spinoza und Hegel ist es anders, da ist Gott selbst in die Immanenz der Schöpfung reingenommen. Bei Hegel allerdings noch einmal mit der Point, dass diese Immanenz der Schöpfung dynamisch gedacht wird und dass sozusagen auch das Bewusstsein des Absoluten gleichzeitig das absolute Bewusstsein ist, das allerdings erst in Erscheinung treten kann, wenn ein bestimmter Entwicklungsprozess durchlaufen ist. Deshalb beginnt die Phänomenologie des Geistes sozusagen tatsächlich mit der unmittelbarsten Erscheinungsform von Erkenntnisvermögen. Hegel nennt diese unmittelbarste Erscheinungsform das die sinnliche Gewissheit. Also könnte man sagen, wenn wir uns wirklich jetzt, sei es am Beginn der Menschheitsentfaltung oder der Menschheitsentwicklung noch in diesem tierischen Stadium sehen, oder sei es, wenn wir uns als Baby sehen nach der Geburt, ja, sind wir nichts anderes als reine Sinnenwesen. Was Hegel auf diesem Stadium macht, ist einfach jetzt zu analysieren, was heißt es, herausfinden zu wollen, was ein reines Sinnenwesen von der Welt erkennen kann. Anders formuliert, was können wir wirklich erkennen, wenn wir uns ganz auf unsere Sinne verlassen müssen oder auf unsere Sinne verlassen müssten. Das ist sozusagen die erste Stufe, diese sinnliche Gewissheit. Das ist die erste Stufe von dem, was Hegel insgesamt die Phase Bewusstsein nennt. Bewusstsein, das also jetzt nicht reine biologische Maschine ist, sondern wo schon eine Form von Geistigkeit dazukommt, die allerdings in einer Art und Weise vorhanden ist, also nur sagen kann, dass bestimmte Wahrnehmungsprozesse, sinnliche Erfahrungsprozesse, Prozesse des Spürens und Prozesse des Reagierens nicht nur mechanisch ablaufen, sondern schon begleitet werden von einer Ebene, dass man sozusagen das Gefühl hat, man spürt hier etwas, ohne dass man noch drüber imstande ist, zu reflektieren. Das ist, will das jetzt nicht allzu sehr ausdehnen, solche Kurzschließungen, aber es ist vielleicht in etwa zu verstehen mit jenem Bewusstseinsbegriff, den wir auch heute anwenden, wo wir sagen, es ist ein Bewusstsein, das natürlich auch zumindest höheren Tierarten zuerkannt wird. Ja? Wir wissen, dass Primaten, Säugetiere, auch zum Teil Vögel tatsächlich sozusagen leidensfähig sind, dass sich in deren Gehirnen etwas abspielt, dass die zum Teil auch schon Formen von Repräsentation erkennen, das heißt, sich in gewisser Weise etwas vorstellen können, wenn sie instinktgetrieben oder anders programmiert etwas tun. Das heißt, diese Formen von Bewusstheit, die allerdings nicht identisch sind mit dem, was man dann das Bewusstsein seiner selbst nennen kann, wo ich gleichzeitig nicht nur mir einer Sache bewusst bin, sondern mir auch bewusst bin, dass ich mir einer Sache bewusst bin. Ja? Das ist die zweite Phase, die Hegel kennt und die er eben genau mit diesem korrekten Begriff Selbstbewusstsein benennt. Also unterscheidet schon sehr klar Bewusstsein auf der einen Seite als erste Formen von Spüren, von Erkennen, von Wahrnehmen bewusster Natur, von Selbstbewusstsein, wo ich mir selber zum Gegenstand und zum Problem meiner Reflexion, meiner Wahrnehmung, meines Spürens werde, wie ein Wesen oder wie aus Bewusstsein Selbstbewusstsein entsteht, ist übrigens eines der spannendsten und umstrittensten Kapitel aus der Phänomenologie des Geistes, wir gleich darauf noch zu sprechen kommen. Sie haben entsprechend einen sehr, sehr kurzen, das ist genau dieser kurze Absatz, wo jetzt ungefähr 200 Jahre lang darüber nachgedacht wird, also ein Wochenende ist zu wenig, um sich da zu sagen, also 200 Jahre ist das Minimum. Dieses Selbstbewusstsein sozusagen kann, entwickelt sich dann weiter, entwickelt sich weiter überhaupt zum Anspruch, nicht nur seiner selbst, sich selbst wahrzunehmen, sondern sich unter ganz bestimmten methodischen Voraussetzungen wahrzunehmen, nämlich als vernünftiges Wesen wahrzunehmen. Ja? Das heißt, der Hegel versucht herauszufinden, wo ist dieser interessante Aspekt oder wo ist der interessante Punkt, wo sowohl, und weiß nicht, erinnern Sie sich mal an Ihre eigene Lebensgeschichte, wann und wie geschah es eigentlich, dass Sie sich zum ersten Mal nicht nur als spürendes, fühlendes, wollendes Wesen wahrgenommen haben, auch nicht nur in gewisser Weise als sich erinnerndes und denkendes Wesen, sondern als vernünftiges Wesen wahrgenommen haben. Also, wie entdeckt man seine Vernünftigkeit an sich? Und was sind sozusagen die Kriterien, an denen man diese Vernünftigkeit orientieren kann? Und genauso natürlich, wie ist im Laufe der Menschheitsgeschichte sozusagen dieses Bewusstsein entstanden, dass wir eigentlich vernünftige Wesen sind, Rationalität haben. Und was bedeutet es, dann sich selbst unter diesem Gesichtspunkt der Vernunft wahrnehmen zu können? Was sich dann steigert, also Hegel, also diese Vernünftigkeit, diese Rationalität, man könnte sagen, jetzt auch in einem bestimmten instrumentellen Sinn, man fängt an, die Logik zu beherrschen, man fängt an, Zweck und Mittel in bestimmte Relationen zu setzen, man fängt an, strategisch zu denken, man fängt an, effizienzorientiert zu denken. Das sind lauter Operationen, so könnte man sagen, des Verstandes oder der Vernunft. Aber die Menschheit, genauso wie der Einzelne, bleibt ja dabei nicht stehen, sondern diese Vernünftigkeit schraubt sich, so könnte man sagen, weiter empor zu dem, was Hegel dann Geist genannt hat. Und Geist ist jetzt der entscheidende Schritt, wo wir noch um eine Stufe weitergehen, nämlich hier bleiben wir nicht bei uns stehen, auch nicht bei der Reflexion auf uns selber, auch nicht beim Erkennen und Gebrauchen unserer Vernünftigkeit zur Verfolgung ganz bestimmter Ziele und Zwecke in unserem Leben, sondern Geist ist genau dann erreicht, nach Hegel, wenn wir imstande sind, sozusagen aus uns heraus etwas zu schaffen, was gleichsam unsere Individualität, unsere Singularität, unsere Zufälligkeit übersteigt. Das heißt also, man könnte sagen, Geist entsteht genau dort und in dem Moment, wo Menschen den Anspruch entwickeln, Dinge zu tun, Dinge zu entfalten, denen sie eine, ich sage jetzt nicht Objektivität zuschreiben, aber doch so etwas wie eine überindividuelle Gültigkeit zuschreiben. Und Hegel kannte im Wesentlichen sozusagen drei Erscheinungsformen dieses Geistes. Da kann man jetzt lang drüber debattieren, wie diese sozusagen wie diese Erscheinungsformen gedacht werden können. Diese drei Erscheinungsformen des Geistes sind im Wesentlichen für ihn auf der einen Seite vielleicht als die ursprünglichste Form die Religion. Die Religion, wo zum ersten Mal sozusagen Menschen oder diese ihrer selbst nun bewussten Wesen sich etwas vorstellen und es auch darstellen, was ihre eigene Existenzindividualität überschreitet. Also die Idee von Objektivität schlechthin kommt in diesen Religionen zum Ausdruck. Und der Einzelne geht auch in diesen Religionen auf. Es sind die Religionen, die gleichsam die größere Instanz darstellen, in denen sozusagen die Emotionen, die Gefühle, die Ängste, die Hoffnungen des Einzelnen gleichsam aufgehoben erscheinen. Deswegen haben alle Götter immer auch Repräsentationsfunktion. Sie stehen immer für, sie sind nicht nur das Gegenüber, sondern sie stehen auch für bestimmte Aspekte des Menschseins. Die zweite Äußerungsform des Geistes, nach Hegel, ich deutete es schon an, ist die Kunst, wo der Mensch versucht, sozusagen seine individuelle Situation, seine individuelle Lage in eine objektive Gestalt zu transferieren und dadurch auch sozusagen von sich ablösbar macht. Da ist es vielleicht am leichtesten zu verstehen. Wer Liebeskummer hat, hat Liebeskummer. Und er kann viel unternehmen, um den Liebeskummer zu lindern, sich abzulenken, sich ihm hinzugeben, was ja auch ganz schön sein kann, wie Sie wissen, oder sich dem Alkohol zu ergeben. Man kann aber auch ein Gedicht schreiben. Ja? Und wenn ich ein Gedicht schreibe, mache ich jetzt prinzipiell was anderes, als wenn ich zur Flasche greife. Obwohl man sagen kann, beides dient nur der Bewältigung dieses Liebeskummer. Denn die Flasche bleibt ganz bei mir. Ja, da ändert sich zwar bei mir etwas, aber sonst nichts. Es ändert sich auch meine Geistigkeit, ich werde etwas drüber im Denken. Wenn ich ein Gedicht schreibe, entäußere ich etwas von mir. Ja? Mein Liebeskummer gewinnt gleichsam eine objektive, materielle Gestalt, wird für andere nachvollziehbar, lesbar, diskutierbar. Und es entsteht sozusagen so etwas wie eine, sagen wir mal, Atmosphäre der Geistigkeit, ein Dokument der Geistigkeit, wo auf der einen Seite diese Individualität noch da ist. Ja, bei sehr vielen Liebesgedichten, die geschrieben worden sind, wissen wir ja. Erstens, wir kennen den Autor, wir wissen, in wen er verliebt war, wir wissen, wer ihn warum verlassen hat. Und trotzdem ist es völlig klar, das ist jetzt nicht nur ein klinisches Dokument. Ja, das ist mehr. Sondern in diese individuelle Äußerung ging etwas Objektives ein. Dem Dichter gelang es, wenn es ein gutes Gedicht ist, etwas zu erfassen, was konstitutiv für diese menschliche Situation überhaupt ist. Ja, wir sagen auch Menschen, die den gar nicht mehr kennen können. Weil der wie Sappho oder die, denken wir an die große Liebeslyrik von Sappho, die am Beginn dieser Entwicklung steht, und die ist schon länger als 2000 Jahre tot. Ja? Aber trotzdem, wenn wir ihre Gedichte lesen, dann kann man das nicht mehr nachvollziehen, weil ein objektives Moment menschlichen Daseins erfasst wurde. Und das Erfassen, Darstellen, Transportieren, Tradieren solcher objektiven Momente menschlichen Daseins nennt Hegel Geist. Und die letzte Erscheinungsform des Geistes, wie könnte es anders sein, ist natürlich die Wissenschaft. Die letzte und höchste Erscheinungsform deshalb, weil Wissenschaft im Gegensatz zur Religion und im Gegensatz zur Kunst nicht nur, wenn man so sagen kann, etwas Objektives imaginiert oder etwas Individuelles in etwas Objektives transferiert und zur Anschauung bringt. Ja? Das Schönste, was einem beim Lesen eines Gedichtes passieren kann, ist, dass man in eine ähnliche Stimmung kommt, dass man die Grazie der Worte, die Verse, die Rhythmen bewundert, dass man sie nachempfinden kann und dass man vielleicht auch in seinem eigenen Liebesleid hier getröstet wird oder vielleicht sogar Sehnsucht nach seinem Liebesleid bekommt, weil es offensichtlich so schön beschrieben ist. Ja? Also wenn man den Werther liest und seine wahnsinnigen Briefe, dann denkt man sich, das ist eigentlich wirklich schön, man muss sich nicht erschießen hinterher, aber einmal in solch eine Gefühlskonstellation zu kommen, ja, das hat ja auch was für sich. Ja. In der Wissenschaft geht es aber noch einen Schritt weiter. In der Wissenschaft geht es darum, nicht nur etwas zu entäußern, nicht etwas zur Darstellung zu bringen, sondern es tatsächlich zu erkennen. Ja. Und jetzt kommt der große Point bei Hegel, erkennen kann ich allerdings nur sozusagen durch Reflexion, durch Nachdenken, durch Betätigung dessen, was eigentlich das Wesen des Geistes ausmacht. Ja? Denn Geist ist Bewusstheit, Geist ist Denken, Geist ist Reflexion, Geist ist Erkennen. Sodass in der Wissenschaft gleichsam der Geist endlich das tut, was seinem Wesen entspricht. Seinem Wesen entspricht es, nur auf einer unteren Stufe Kunstwerke zu produzieren oder Religionen zu entwerfen oder Götter anzubeten, aber seinem eigentlichen Wesen, ja, als begriffliches Denken, als Denken mit Begriffen, als erkennendes Denken, ist genau dann erreicht, wenn er nichts anderes tut, ja, als sich seiner eigenen Logik zu überlassen, und das ist die Logik der Wissenschaft. Für Hegel sozusagen das wissenschaftliche Denken und das wissenschaftliche Wissen, und für ihn heißt das natürlich in erster Linie philosophisches Denken und philosophisches Wissen. Denn Wissenschaft, das habe ich letztes Mal versucht zu zeigen, Wissenschaft, im strengen Sinn Wissenschaft, kann für ihn nur Philosophie sein. Weil die Philosophie genau jenes Denken ist, das in der Entwicklung und in der Betrachtung der Welt deren immanente Notwendigkeit erkennen kann, wozu natürlich naturwissenschaftliche Kenntnisse vonnöten sind, die aber empirisch kontingent bleiben, solange sie nicht unter solch einem Begriff der Notwendigkeit versammelt werden, wozu nur die Philosophie imstande ist. Und deshalb endet diese Philologie des Geistes nach diesen Abschnitten Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Vernunft, Geist, Religion, Kunst, endet mit einem schmalen Kapitel, das natürlich ungeheuer hybrid überschrieben ist, nämlich dem Kapitel das absolute Wissen. Das absolute Wissen. Jetzt dürfen wir uns ein absolutes Wissen nicht vorstellen, das vollständige Wissen. Ja, das ist es nicht. Wir dürfen uns auch nicht vorstellen, ein unendlich reichhaltiges Wissen. Das ist es so auch nicht. Wir dürfen uns auch nicht vorstellen, wir machen esoterische Philosophie, so den Geheimschlüssel zu allen Rätseln unseres Daseins. Ja? Das endgültige Wissen von den letzten Dingen, von Leben und Tod, auch das ist es nicht. Ja? Sondern es ist nichts anderes als die Erkenntnis, dass der Geist am Ende als philosophisch-wissenschaftliches Denken zu sich selbst gelangt ist, als die Erkenntnis, dass er sich selbst nur erkennen kann, wenn er sich als seine Entwicklung begreift, also nicht als statisches Verfahren, nicht als von seiner Geschichte abgelöste Methode, sondern gerade in dieser Entwicklung und als Erkenntnis, dass in diesem sich selbst Begreifen des Geistes als Wissenschaft das Absolute, von dem ich vorhin sprach, nicht nur eine Sprache gefunden hat, sondern sich selbst gefunden hat. Ja? Das heißt also, es gibt dann für Hegel auch jenseits dieses absoluten Wissens, also diese Selbstbegreifung des Menschen als Geist, durch den Geist gibt es auch sozusagen keine transzendente Konfiguration mehr, der es sich lohnte, erkennend nachzueilen. Ja? Das Geheimnis, das Rätsel all der Fragen, die sich die Menschen gestellt haben, Sie kennen die saloppe Formulierung, woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir, ja? Was ist der Sinn unseres Daseins, ja? Gibt es eine unsterbliche Seele, also die Urfragen der Metaphysik auch. Ja? Alle diese Fragen erweisen sich als Fragen, die der Mensch an sich selbst zu stellen hat und durch sich selbst beantworten kann und durch sich selbst beantworten muss. Ja, es gibt sozusagen deshalb auch keine Tröstungsmechanismen auf ein Außerhalb, von dem uns sozusagen Sinn verliehen werden kann, sondern das ist, wenn man so sagen kann, tatsächlich auch der starke anthropozentrische Ansatz bei Hegel. Es ist Geist, und zwar menschlicher Geist, der sich diese Fragen stellt und dann am Ende nach dem Durchgang durch diese Phänologie des Geistes zu einer interessanten Einsicht kommt. Die Antwort liegt schon da. Wir selbst sind es. Ja? Und in der Fülle unserer historischen Erscheinungsformen, in der Fülle der Möglichkeiten, wie Menschen ihr Leben führen können, in der Fülle der Kulturen, die wir entwickelt haben und vielleicht noch entwickelt werden, offenbart sich also sagen, diese Absolutheit. Oder das Absolute ist nichts anderes als, oder die Offenbarung ist nichts anderes als die Fülle dieser Erscheinungsformen. Nichts was außer uns wäre. Das ist sozusagen wirklich jetzt nur im Groben, im allergröbsten Raster, so die Konzeption, wie ich sie zumindest lese, dieses rätselhaften Buches. Und ich möchte jetzt im zweiten Teil der Vorlesung auf zwei konkrete Punkte hier eingehen, weil die eben auch auf der einen Seite, glaube ich, dieses Prinzip ganz gut veranschaulichen können, worum es Hegel geht, und weil auf der anderen Seite die eben auch sehr, sehr nachhaltige, nicht nur philosophiegeschichtliche, sondern mitunter auch politische Folgen gehabt haben. Das eine wäre sozusagen ein kurzer Blick, noch einen kurzen Blick zu werfen. Man könnte das Ganze unter die Überschrift stellen, wie alles begann. Wie beginnt sozusagen tatsächlich Bewusstsein? Wie beginnt sozusagen Erkenntnis? Wie beginnt Wahrnehmung und wie entfaltet sie sich, wenn ich versuche, dieses Wahrnehmen, diese sinnliche Wahrnehmung, diese sinnliche Gewissheit zu begreifen, wie entfaltet sie sich und treibt sich selbst weiter. Wie gesagt, das ist dieser interessante erste Abschnitt, den Hegel mit sinnlicher Gewissheit überschrieben hat und wo er sich wirklich versucht, man könnte fast sagen, hinein zu imaginieren, was ja gar nicht so einfach ist. Ja? In die Situation eines Wesens, das über alles das, über das wir schon verfügen, als denkende und erkennende und selbstbewusste Wesen, noch nicht verfügt, sondern tatsächlich nur gleichsam auf seine Sinnlichkeit oder wie Hegel es formuliert, nur auf das Wissen des Unmittelbaren und das unmittelbare Wissen angewiesen ist. Er selbst bringt hier, das ist ziemlich kompliziert, er selbst bringt hier einige interessante Beispiele. Er sagt, dieses unmittelbarste Wissen, was wir als reine Sinnenwesen haben, ist natürlich auf der einen Seite das allerreichhaltigste Wissen, das wir je erreichen werden. Warum? Wir haben nur unsere Sinnesorgane, aber diese Sinnesorgane nehmen ja unglaublich viel wahr. Ja? Eindrücke, Farben, Konfigurationen, Formen, Töne, Geräusche, Gerüche, Berührungen, was ich spüren kann, alles das. Ja? Sie werden merken, normalerweise gehen wir ja durch die Welt und können nur durch die Welt gehen, indem wir diese unendliche Fülle der sinnlichen Wahrnehmung extrem reduzieren. Ja, es wär einfach tödlich, würden wir über die Straße gehen und uns wirklich genüsslich allen sinnlichen Eindrücken überlassen. Ja, das Aufheulen der Motoren, das Vorbeiflitzen der elegant gestylten Sportwagen, die Reizfiguren, die uns von Plakaten entgegenlachen, das aufgeregte Klingeln der nervösen Radfahrer hinter uns, ja, eine Symphonie der Sinne. Ja, wir würden verzückt stehen bleiben und werden im nächsten Moment im Krankenhaus. Ja. Wir müssen abschalten, wir müssen reduzieren. Aber Hegel sagt jetzt eben, genau das ist es. In der unmittelbarsten Form von Sinnlichkeit, wenn wir nichts anderes hätten, auch keine Möglichkeiten und Fähigkeiten der Auswahl, der Selektion, der Bewertung, etc., entpuppt sich uns diese Form der sinnlichen Wahrnehmung als eine ungeheure Fülle. Gleichzeitig, und da haben Sie schon wieder dieses dialektische Verfahren, das ist die These. Die These ist eine ungeheure Fülle. Gleichzeitig, allerdings, wenn ich darüber nachdenke, entpuppt sich diese ungeheure Fülle als eine ungeheure Leere. Mit zwei E geschrieben, also eine ungeheure Leere. Warum? Analysieren wir doch einmal solch einen sinnlichen Eindruck, dem wir ausgesetzt sind. Ja? Hegel wählt das Beispiel einer zeitlichen Erfahrung. Ja? Es ist, ich wähle jetzt sein Beispiel, ja? Das stimmt noch nicht ganz, aber er schreibt es echt. Es ist 12 Uhr mittags. Ja? Sinnliche Wahrnehmung, gegeben dadurch, es ist hell, die Sonne scheint, heute ist auch der Fall, die Sonne steht im Zenit, es ist 12 Uhr mittags. Wie kann ich mich so Hegel sozusagen dieser sinnlichen Erfahrung am besten vergewissern? Er unterstellt schon embryonale Sinnenwesen, die lesen und schreiben können, aber nur als juristische Annahme. Er sagt, schreiben wir es auf. Ja? Schreiben wir wirklich einmal auf, und das ist natürlich jetzt ein didaktisches Beispiel, um klar zu machen, was es wirklich heißt, unmittelbar sinnlich wahrnehmen. Denn ich muss aufschreiben, es ist 12 Uhr mittags. So, und jetzt lassen wir ein bisschen Zeit vergehen, vielleicht einen 12-Stunden-Rhythmus, und dann ist es Mitternacht, und um Mitternacht wache ich auf, das ist ein Albtraum, nehme diesen Zettel her, und da steht jetzt drauf, es ist 12 Uhr mittags. Es ist aber finster. Es ist Nacht, es ist Mitternacht. Also stimmt dieser Satz, es ist 12 Uhr mittags, nicht mehr. Er stimmte schon 5 Minuten nach 12 Uhr mittags, nicht mehr. Er stimmt überhaupt nur in dem Moment, wo ich ihn unmittelbar wahrnehme. Im nächsten Moment, ja, das ist bei jeder Zeiterfahrung der Fall, darauf will Hegel verweisen. Ja. Alle sinnliche Wahrnehmung, die natürlich eine temporale Struktur hat, ja, gilt nur tatsächlich im Moment der sinnlichen Wahrnehmung selbst. Die Psychologen und Hirnphysiologen und Wahrnehmungsforscher streiten bis heute, wie lang genau die Dauer dieser unmittelbaren Wahrnehmung ist. Ja. Gegenwärtig sagt man so ungefähr 3 Sekunden. Also 3 Sekunden erlebt der Mensch als absolute unmittelbare Gegenwärtigkeit. Was länger dauert, erlebt er schon, was länger gedauert hat, erlebt er schon als Erinnerung, als es war. Was erst nach diesen 3 Sekunden kommen wird, erlebt er sozusagen als Zukünftigkeit. Ja? Aber es ist ungefähr diese zwischen 3 und 10 Sekunden, manche sagen noch kürzer oder länger und auch je nach kulturellen Unterschieden und auch je nach Kontext. Ja? Aber das ist das, was wir da sinnlich unmittelbar als jetzt erleben. Und jetzt kommt das Interessante. In der zeitlichen Struktur sozusagen ist es jetzt immer nur diese unmittelbare eine Wahrnehmung, die ich jetzt machen kann. Im nächsten Moment ist das, was ich jetzt wahrgenommen habe, verschwunden. Denn es ist dann nicht mehr Mittag. Es war Mittag. Ja? Das heißt also, ich kann jetzt immer nur auf unmittelbarste Eindrücke verlassen, die sofort verschwinden, und zwar wahnsinnig rasch verschwinden, wenn ich nur mich eine Sekunde lang oder 3 Sekunden lang in der Zeitachse fortbewege. Genauso, vielleicht noch plausibler, auch hier ein nettes hegelisches Beispiel, ist es mit der Wahrnehmung im Raum. Und wir haben ja nur 2 Wahrnehmungsmöglichkeiten in der Zeit und im Raum. Ja, wir befinden uns hier in einem Raum. Würde ich mich jetzt nur auf die Wahrnehmung verlassen müssen, ja, hätte ich kein Gedächtnis, hätte ich kein konventionalisiertes Wissen, hätte ich keine intuitive Logik, die mich Erwartungen machen lässt, ja? Also dass etwas, was jetzt ist, auch in Zukunft sein wird, dann würde ich von Ihnen, ja, oder würde ich einige von Ihnen etwa in folgender Art und Weise wahrnehmen müssen. Ich würde Sie zum Beispiel anblicken und würde sagen können, hier ist jemand. Dann würde ich meinen Blick woanders hin richten und müsste sagen, dieser jemand ist nicht mehr da. Sie wären verschwunden. Aus meinem Blickfeld, und weil sie aus meinem Blickfeld verschwunden wären, wären sie, nachdem ich ja kein Gedächtnis habe, nachdem ich erinnern kann, dass ich zuerst dort geblickt habe, nachdem ich kein Vermutungswissen habe, das mir sagt, ja, ein Mensch, der hier sitzt, ja, sitzt auch dann dort, wenn ich ihn nicht anschaue, wenn ich wirklich nur auf meinen Sinneseindruck, auf mein Auge mich verlassen müsste, würde nur das existieren können, was tatsächlich in dem Moment, in dem ich es sehe, von mir wahrgenommen wird. Oder das hegelische Beispiel lautet, hier ist ein Baum, ja? Ich sehe den Baum, ich nehme ihn wahr, ich sage, hier ist ein Baum, dann drehe ich mich um und muss sagen, hier ist kein Baum. Ja, der Baum ist weg, er existiert nicht. Ich kann ja nicht erinnern, dass ich mich umgedreht habe, wenn ich mich tatsächlich nur der unmittelbaren Sinnlichkeit überlassen müsste. Und jetzt erläutert sich vielleicht diese hegelische These, dass die reichhaltigste Fülle der sinnlichen Wahrnehmung gleichzeitig die größte Leere ist, denn wir müssen erkennen, dass alles das, was da ist, weil ich es sinnlich wahrnehme, gleichzeitig nicht da ist, weil es entweder in der nächsten Sekunde verschwunden sein muss, die Zeit ist vorübergegangen, oder weil jede Bewegung im Raum etwas anderes an dessen Stelle setzt, was da war. Das heißt, wenn man es wieder weiter analysiert, kann man sagen, ich kann nie verbindlich sagen, aufgrund meiner rein sinnlichen Wahrnehmung, was da ist, im Sinne von, es ist wirklich da, in einer zeitlichen oder in einer räumlichen Konfiguration. Sondern das Einzige, was ich tatsächlich verbindlich weiß, wenn ich mich auf diesen Reflexionsprozess, auf meine sinnliche Wahrnehmung einlasse, das Einzige, was ich weiß, ist, es gibt ein Hier, das durch unterschiedlichste Dinge gefüllt sein kann und deshalb keine präzise Beschreibung dieser Dinge zulässt, sondern nur es gibt ein Hier. Es gibt dieses Gefühl der Gegenwärtigkeit. Und das Zweite, was ich weiß, ist das Gefühl der räumlichen Präsenz. Und das Zweite, was ich weiß, es gibt ein Jetzt. Ja, ist das Gefühl der Gegenwärtigkeit. Hier und Jetzt, ja, ist das reine Hier und das reine Jetzt, ist das, was übrig bleibt, wenn ich mich auf diese Analyse der sinnlichen Wahrnehmung einlasse. Dieses reine Hier, dieses leere Hier und dieses leere Jetzt kann natürlich pausenlos mit irgendwelchen Sinnesreizen gefüllt werden, die da alle keine Verbindlichkeit haben. Wir sind alle kontingent, wir sind alle zufällig. Ich kann nicht sagen, ich weiß das, es ist sinnlos, von der Sache zu sagen, ich weiß sie, wenn ich die Augen zumache, existiert die Sache nicht mehr. Ja? Das ist sozusagen wirklich dieses Modell von Kindern. Sie kennen es, die glauben, man sieht sie nicht, wenn sie sich die Augen zuhalten. Ja? Sondern das Einzige, was überbleibt, ist wirklich diese reinen Kategorien des Hier und des Jetzt. Diese reine Leerheit allerdings, so Hegel, ist aber gleichzeitig, diese reine Leerheit dieser Kategorien des Hier und Jetzt, sind aber gleichzeitig selbst nicht erfahrbar, denn wir erfahren nie das Leere hier und das Leere jetzt. Das ist immer gefüllt mit Sinnlichkeit, obwohl es eine notwendige Konsequenz der Analyse der Kontingenz der sinnlichen Erfahrung ist, ist es völlig klar, dass das reine Hier und das reine Jetzt Abstraktionen sind. Es sind Abstraktionen, es sind Begriffe. Es sind die Begriffe, auf die die sinnliche Gewissheit stößt, wenn sie sich selbst und sozusagen ihre Wahrnehmungsform und ihre Erkenntnisform analysiert. In dem Moment, wo ich jetzt bei reinen Begriffen bin, habe ich etwas festgehalten, das kennzeichnet den Begriff. Nämlich im Gegensatz zu dieser Kontingenz der Einzeldinge, die entstehen und vergehen, die wahrgenommen werden und wieder verschwinden, wenn die Wahrnehmung sich abwendet, sind das reine Hier, das reine Jetzt als Begriffe allgemein. Sie bezeichnen nicht dieses oder jenes, ja, sondern bezeichnen überhaupt die Potentialität, die Möglichkeit, dass überhaupt etwas sein kann, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Es ist übrigens schön, dass dieses und das jenes, das sind Hegels Beispiele dafür, solange ich mich sozusagen der Vielfalt der sinnlichen Erscheinungen überlassen möchte, oder überlassen muss und keinerlei allgemeinen Begriffe zur Verfügung habe, könnte ich ja auch von den Dingen, auch wenn ich sie wahrnehme, weil ich gerade hinschaue, ja, könnte ich ja nichts sagen. Ja, denn ich weiß ja nicht, was das ist. Ich habe nur nicht nachgedacht darüber, habe es nicht erkannt. Ja. Ich sehe rein sinnlich nur eine Figur und einen Farbfleck, ja, sonst nichts. Ich kann nicht sagen, das ist ein Mensch. Schon gar nicht, dass ich ein Student, das weiß ich ja übrigens gar nicht. Ja. Sie sind inskribiert oder sind sie Schwarzhörer. Ja. Kann ja alles möglich sein. Müsste erst nachfragen, müsste ich forschen. Ja. Sondern ich kann nur so Hegel, ich kann eigentlich nur mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hier ist etwas, ein dieses, ja, oder ein jenes. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen in diesem Zustand der sinnlichen Gewissheit. Wenn ich dann das aber jetzt abstrahiere, habe ich zwei allgemeine Begriffe, nämlich das Hier und das Jetzt. Und hier bringe ich aber das Dieses und das Jenes nicht mehr unter. Ja? Es ist nicht das Hier hier, sondern hier ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt etwas da sein kann. Ja? Denn das Hier ist sozusagen die erste Abstraktion und das Jetzt sind die ersten allgemeinen Begriffe, zu denen ich kommen muss, notwendigerweise, wenn ich mich auf die Analyse dieses Prozesses der sinnlichen Gewissheit einlasse. Und gleichzeitig, und das ist sozusagen die Pointe der Geschichte, gleichzeitig ist dieses sich einlassen auf diese Analyse und dieses Gewinnen von Allgemeinbegriffen, also dieses nicht stehen bleiben in dieser gleichsam abgeschatteten Welt der Wahrnehmung, ist gleichzeitig schon Tätigkeit des Bewusstseins. Ja? Da beginnt das Bewusstsein bewusst zu werden, weil ich mich sozusagen nicht in dieser Unmittelbarkeit der Sinnlichkeit aufhalte, sondern weil hier der Moment dazu kommt, sich zu fragen, was erkenne ich in diesem Stadium? Natürlich können wir das nur retrospektiv machen. Ja? Wir können auch diesen Prozess nicht am Anfang schon machen. Ich kann nicht sozusagen dem Kleinkind, das diesen Schritt entwicklungspsychologisch macht, schon zumuten, gleichzeitig diese abstrakten Begriffe zu bilden, obwohl es der Logik dieser abstrakten Begriffe natürlich unterliegt. Ja? Allerdings, man könnte fast sagen, noch intuitiv diesen allgemeinen Begriffen unterliegt und relativ schnell lernt, dass das Hier und das Jetzt Rahmenbedingungen sind, die mit unterschiedlichen Gegenständen und Erfahrungen gefüllt werden können, die dann auch in unterschiedliche Kombination zueinander gebracht werden können und die aufgehoben werden können, wenn sozusagen die Perspektive der Erinnerung und der prospektiven Erwartung sozusagen dazukommt. Das sozusagen als erstes Beispiel über die Man kann sagen, über die Dynamik, die Hegel hier versucht zu entfalten und zu zeigen, wie ein konkretes Einlassen, ein konkretes Nachdenken darüber, was tatsächlich sinnliche Wahrnehmung bedeutet, dazu führt, dass eben ganz interessante Widersprüche, Aporien, die eine eigene Dynamik entwickeln, eine ganz eigene Dynamik entwickeln, weitergehen. Der zweite Gesichtspunkt, den ich noch ein bisschen ausbuchstabieren möchte, das ist die Frage, wie gewinnen bewusste Wesen Selbstbewusstsein? Wobei Selbstbewusstsein, Sie wissen, in der deutschen Sprache haben wir hier sozusagen eine doppelte Bedeutung. Selbstbewusstsein natürlich auf der einen Seite das bedeutet, was Hegel überschrieben hat oder genannt hat, die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst. Ja? Wann kann ich mir meiner selbst tatsächlich gewiss sein? Ja? Alle diese Fragen, die wir uns auch im Alltag ständig stellen, wer bin ich? Ja? Was heißt Ich-Identität? Wer ist dieses Ich? Wie ist es entstanden? Ja? Wie sehe ich mich? Wie sehen mich andere? Also genau diese Frage nach der Gewissheit meiner selbst. Ja, die auch immer wieder sozusagen angeknabbert werden. Ich ist eine Illusion. Ja. Unsere Selbstbilder sind illusionär. Das Ich ist sozusagen nur eine Konstruktion, eine Schnittstelle sozialer Interaktionen. Was auch immer, ich sage jetzt gar nicht, ob diese Theorien richtig oder falsch sind, es geht darum, dass diese Theorien tatsächlich immer eines zum Gegenstand haben, nämlich genau diese hegelische Frage, was ist die Wahrheit der Gewissheit meiner selbst? Unter welchen Bedingungen kann ich mit meiner selbst gewiss sein? Was heißt es, mich selbst zum Gegenstand einer erkennenden Reflexion zu machen? Das heißt, dieses antike Erkenne dich selbst, Mensch erkenne dich selbst als Aufforderung, setzt ja schon voraus, dass ich mich selbst zum Gegenstand einer erkennenden Reflexion prinzipiell machen kann. Ja? Es könnte ja auch sein, dass wir gar nicht dazu fähig sind, ja, dass wir uns selber immer ein blinder Fleck sein müssen. Und das Zweite, die zweite Bedeutungsdimension von Selbstbewusstsein und Selbstbewusstheit ist durchaus die, die wir auch im Alltag, in der Alltagssprache verwenden, wenn wir sagen, also er ist ein selbstbewusster Mensch. Ja. Er ist seiner selbstbewusst, tritt selbstbewusst auf, hat keine Selbstzweifel, dokumentiert sozusagen eine gewisse Souveränität im Umgang mit anderen, ist von sich überzeugt, während der mit einem mangelnden Selbstbewusstsein, einem angeknacksten Selbstbewusstsein, ständig geplagt von Selbstzweifeln, schwer depressiv, sich selbst immer in Frage stellend durch die Welt geht, eben nicht diesen Eindruck hinterlässt, tatsächlich Selbstbewusstsein zu haben. Hegel spielt hier sozusagen mit beiden Bedeutungsebenen dieses Begriffs Selbstbewusstsein. Wie kommt es zu diesem Selbstbewusstsein? Interessanterweise entfaltet Hegel diese Entwicklungsgeschichte des Selbstbewusstseins in einem Kapitel, das vielleicht etwas missverständlich überschrieben worden ist von ihm mit dem Titel Herrschaft und Knechtschaft. Herrschaft und Knechtschaft. Das klingt brutal. Und bis heute streiten sich die Exegeten aus guten Gründen. Ja, aus guten Gründen bei der Interpretation dieses Kapitels darum, sozusagen um drei Fragen, was sind hier genau diese drei Ebenen, die man andeuten kann. Beschreibt Hegel hier einen konfliktbesetzten inneren Entwicklungsprozess eines Menschen? Also wie komme ich in der Auseinandersetzung mit mir selber zu diesem Selbstbewusstsein? Beschreibt da eine soziale Konfiguration, wie Menschen, die miteinander in einen sozialen Kontakt treten, Selbstbewusstsein entwickeln, oder beschreibt er gar, was auch eine Möglichkeit ist, eine bestimmte historische Epoche. Herrschaft und Knechtschaft können auch gelesen werden als Auseinandersetzung, wie das dann sein mittelbarer Schüler Karl Marx getan hat. Hegel beschreibt hier die Epoche von Klassenkämpfen, von sozialen Auseinandersetzungen, von sozialen Konflikten, zwischen Herrschaftsansprüchen und sozusagen Unterworfenen. Wie auch immer, das ist ja das Spannende daran, dass man auch dieses Kapitel genau in all diesen drei Dimensionen lesen kann und für alle diese drei Dimensionen ergibt dieses Kapitel sozusagen aufschlussreiche Aspekte. Das eine ist, und das ist, scheint mir jetzt ganz, ganz entscheidend zu sein, dass Hegel davon ausgeht, ob das jetzt als innerer Prozess oder wirklich als sozialer Prozess verstanden werden muss, lasse ich einmal offen. Ja? Dass Hegel davon ausgeht, dass allein die Idee des Selbstbewusstseins, ja, und der Entwicklung von Selbstbewusstsein notwendigerweise so etwas wie das Konzept einer Auseinandersetzung, jetzt noch gar nicht martialisch gedacht, das Konzept als Auseinandersetzung zur Voraussetzung hat. Ja? Denn das bedeutet ja, alleine schon davon ausgehe, Selbstbewusstsein muss bedeuten, dass ich mich selbst zum Gegenstand meiner Reflexion machen kann, dann heißt das, entweder ich habe mich gespaltet, ja, ein Ich beobachtet sich selbst. Ja, das heißt, ich spalte mich, ich bin dann auf der einen Seite der Beobachter, der über sich reflektiert, der über sich nachdenkt, und auf der anderen Seite derjenige, über den nachgedacht wird. Ja, und trotzdem ist das eine Identität, aber es ist auch keine Identität. Ja. Sie alle kennen das aus dem Alltag, und das ist sozusagen eine Konfliktsituation, die man dann aufbricht, ja, wenn wir tatsächlich selbstbewusst agieren, in dem Sinne, dass wir uns zum Gegenstand Reflexion machen, dann machen wir das nicht, weil das so spaßig ist, ja, sondern das machen wir genau dann, wenn wir uns auch in einer bestimmten Konfliktsituation befinden, etwa der Art, dass man uns zum Beispiel fragen, war es eigentlich richtig, was ich jetzt getan habe? Ja? Oder wenn wir uns bei Gedanken ertappen, die wir eigentlich nicht denken dürften. Ja? Sie kennen das vielleicht. Ja? Sie wissen, die allgemeine Moral, die politische Korrektheit, was auch immer, legt Ihnen nahe, so und so zu denken. Und dann machen Sie irgendeine Erfahrung und ganz unmittelbar schießt Ihnen ein Gedanke durch den Kopf und gleichzeitig oder unmittelbar kurze Zeit später denken, nein, das darfst du eigentlich nicht denken. So darf man nicht denken. Ja? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ja? Sie haben plötzlich eine Situation, Sie selbst sind gespalten. Der eine Teil des Ichs denkt etwas Unanständiges, Obszönes oder sich Verdorbenes, wie auch immer, und der andere sagt, das darfst du nicht. Ja? Das heißt, in zwei Instanzen, ein Agierender und ein Reflektierender, die jetzt natürlich in einer bestimmten Streitsituation stehen. Ja? Man kann natürlich einfach nebeneinander stehen lassen, ja? Sondern die stehen jetzt in einer Streitsituation, die müssen sozusagen jetzt miteinander diesen Konflikt austragen. Im Alltag gelingt das meistens relativ schnell. Bei größeren Lebens- oder Identitätskrisen gelingt das nicht so schnell. Und Sie wissen alle, es gibt Krankheitsbilder, die dadurch definiert sind, dass Menschen genau aus solchen Konflikten auch scheitern können. Ja? Nicht damit zurande kommen, sozusagen ihr Inneres sozusagen auf einer Ebene zu halten. Man kann aber genau die Situation gleichsam auch sozial dechiffrieren und sagen, also Selbstbewusstsein hat zur Voraussetzung, dass ein Wesen, das gewisserweise mit sich in Übereinstimmung ist, denn wieso wissen Sie, dass Sie bestimmte Dinge nicht denken sollten? Woher eigentlich? Das hat Ihnen vielleicht jemand gesagt. Oder es ist allgemeiner Konsens. Oder es steht in irgendeiner Gesetzes- oder Gebotstafel. Ja? Oder Sie glauben, Sie dürfen so nicht denken, weil das irgendjemanden verstören würde. Ja? Ihre Freunde, Ihre Eltern, Ihren Lehrer, wen auch immer. Das heißt, es ist immer schon eine andere Instanz da, die eingreift in die Ökonomie Ihres Bewusstseins und Ihres Bildes, das Sie von sich selbst haben. Also, so könnte man diese Passage bei Hegel interpretieren, fassen wir die Entwicklung des Selbstbewusstseins überhaupt so auf, dass es dann entsteht, wenn bewusste Wesen in eine Konfliktsituation geraten. Und Hegel spricht davon, und das ist sozusagen eine Formel nahezu geworden, Hegel spricht davon, und denken Sie auch an sich selber nach, ob das nicht auch individualpsychologisch, also Ihre eigene Entwicklungsgeschichte betrifft, nicht eine gewisse Plausibilität hat. Hegel besteht davon, dass das Selbstbewusstsein das Resultat eines Kampfes, muss auch nicht martialisch interpretiert werden, ja, eines Kampfes um Anerkennung ist. Ja. Anerkennung durch andere. Das heißt also, wann entwickelt sich Selbstbewusstsein? Bei einem Kind zum Beispiel. ist es nicht dann, wenn es ihm zum ersten Mal gelingt, seine Vorstellungen, seinen Willen, seine Ansprüche gegen einen anderen durchzusetzen. Das mögen die Eltern sein, die Großeltern sein, eine Tante sein, eine Kindergärtnerin sein, je nachdem, welchem sozialen Umfeld sein Wesen heranwächst. Heißt Selbstbewusstsein nicht, also sozusagen, sich selbst zu gewinnen dadurch, dass ich es geschafft habe, dass ein anderer mich anerkennt. Ist das nicht sozusagen der stärkste Ausdruck dafür, dass ich überhaupt auf der Welt bin? Ja? Ein anderer bestätigt es mir, erkennt mich an. Aber wie funktioniert so ein Kampf auf Anerkennung? Hegel schreibt hier, wie gesagt, es ist interpretationswürdig, berühmte Stelle, das Verhältnis, also wenn wir sagen, zwei Selbstbewusstsein oder Wesen mit Anspruch auf Selbstbewusstsein stehen jetzt in diesem Kampf oder beginnen diesen Kampf um Anerkennung. Das Verhältnis beider Selbstbewusstseine, so Hegel, ist also so bestimmt, dass sie sich selbst und einander durch einen Kampf auf Leben und Tod bewähren. Kampf auf Leben und Tod. Ja? Das heißt also, in Extremis gesprochen, ja? Sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen, so Hegel, ich zitiere noch, sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen die Gewissheit ihrer selbst für sich zu sein, zur Wahrheit an dem anderen erheben. Denken Sie mal scharf nach. Das ist wirklich nicht dumm. Was heißt Selbstbewusstsein? Ich selber kann von mir denken, was ich will. Ja? Ich werde immer den Zweifel haben, bin ich das wirklich? Ja? Dieser Zweifel wird erst besänftigt, vielleicht wirklich aufgehoben, wenn ich einen anderen dazu bringe, mir dabei zuzustimmen. Ja, das bist du. Das Problem ist, kein anderer auf dieser Welt hat irgendeinen Grund, mir in meinem Selbstbild und damit in meinem Selbstbewusstsein zuzustimmen. Ja? Wenn sie es sagen, wenn sie es freiwillig sagen, weil sie gelernt haben, ja, man muss Menschen mit Achtung begegnen, das weiß ich ja auch. Ja? Was ist die Anerkennung eines anderen wert, von der ich weiß, sie ist Resultat von Höflichkeit, von Konvention, vielleicht auch von Bequemlichkeit, warum will ich den einsetzen? Ja, ich sage schon, ja, bist du. Sie kennen das. Sie kennen das alles aus ihrem Alltagsleben. Sie haben einen Freund, ich bleibe bei diesem Beispiel, der Gedichte schreibt, Kurzfilme macht, Bilder malt, ja, und er sagt, schau dir das an, gefällt dir das? Ja. Und sie schauen sich an und denken sich, nein. Aber was sagen sie? Was sagen sie? Sie sagen, wirklich, es ist großartig. Du solltest das auf YouTube hochladen, damit wirst du weltberühmt. Ja? Das heißt also, sie geben die Anerkennung und wenn dieser Freund klug ist, weiß er, sie machen das aus Freundschaft, nicht weil sie ihn wirklich anerkennen. Ja? Das heißt also, Liebe, die so funktioniert, dass man Anerkennung aus Liebe gibt, obwohl man sie, würde man ihn nicht lieben, nicht geben würde, ist selbst, das ist äußerst problematisch, hat selbst eine Dialektik, entwickelt dann auch eine Dialektik des Misstrauens, also immer fragen muss, was ist das wert? Ja? Denkt der wirklich so von mir oder nur, weil er ganz bestimmte emotionale, in einer emotionalen Befindlichkeit sich befindet? Das heißt also, viel sicherer ist es doch, obwohl es dann hochriskant ist, viel sicherer ist es doch, die Anerkennung des anderen dadurch zu gewinnen, dass ich ihn zwinge, mich anzuerkennen. Denn dann kann ich mir sicher sein, es ist eine echte Anerkennung, er kann nämlich nicht mehr anders. Ja? Er kann vielleicht denken, was er will, aber er ist jetzt gezwungen, mich tatsächlich anzuerkennen. Das ist sozusagen meines Erachtens der Hintergrund dieser Formel von Kampf auf Leben und Tod. Denn der Kampf auf Leben und Tod, ja, kennt keine Ausweichmanöver mehr. Hier geht es ums Letzte. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich sozusagen in diesen Kampf auf Leben und Tod mich einlasse, wird tatsächlich klar entschieden, wie es sozusagen um mein Selbstbewusstsein aus der Perspektive des anderen steht. Das Individuum, schreibt Herr Hegel, und er spricht hier also offensichtlich tatsächlich von dem einzelnen Menschen in seinem sozialen Kontext, das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden. Aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbstständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich aufgrund einer konventionalisierten Rechtslage als Person anerkannt bin oder ob ich mir dieses Anerkanntsein tatsächlich erkämpft habe. Ja? Und es gibt meines Erachtens, und das hat Auswirkungen, da kann man lange drüber debattieren, ja, das hat Auswirkungen in der Erziehung, in der Pädagogik bis hin zur Integrationspolitik. Es gibt meines Erachtens nichts Demütigenderes, als sozusagen gnadenhalber anerkannt werden. Ja? Ich erkenne dich an, weil. Ja? Das ist das große Problem, also sagen, was er schon Lessing durchdekliniert hat, von Toleranz. Ja? Anerkennung, aber von oben. Ja? Ich weiß zwar, dass du falsch denkst, aber ich bin souverän genug, selbstsicher genug, in meinem Herzen und Denken und Fühlen weit genug, um auch dein falsches Denken zu tolerieren. Denn ich weiß, du wirst mir weiter nicht schaden können. Ja? Das ist so eine Form der Anerkennung, das ist eine Form, Toleranz heißt immer dulden. Ja? Ich dulde dich. Ja? Und man duldet ja nur etwas, mit dem man nicht übereinstimmt. Sonst brauche ich nicht dulden, ja? Sonst ist es eh meins. Ja? Aber wenn ich etwas dulde, mit dem ich übereinstimme, dann kann ich das nur tun, wenn ich stark genug bin, darin keine besondere Gefahr zu sehen. Ja? Wäre er wirklich eine Gefahr für mich, der andere, würde ich ihn nicht dulden, sondern mich zumindest in eine Auseinandersetzung wagen müssen. Ja, das heißt, steckt schon in dieser Form der Anerkennung, die eine Form des Duldens ist, und das meint Hegel hier, als Person kann er anerkannt werden, er kann geduldet werden, ja, steckt auch etwas Demütigendes. Eine demütigende Perspektive, die sofort aufgehoben wird, wenn dieser Kampf um Anerkennung gewagt wird. Hegel spielt das gleichsam jetzt fiktiv durch. Wie verläuft denn so ein Kampf um Anerkennung, ein Kampf auf Leben und Tod? Ein Kampf auf Leben und Tod heißt ja nicht, dass am Ende einer tot sein muss. Das ist nur bei bestimmten ritualisierten Formen des Duells und im Wilden Westen so. Oder in der Auseinandersetzung der USA mit ihren Feinden. Nicht? Da muss am Ende immer einer tot sein, sonst war das nicht wirklich etwas. Aber der Kampf um Anerkennung, der auf Leben und Tod geführt wird, muss also nicht unbedingt mit dem Tod des einen oder des anderen enden, sondern auf Leben und Tod heißt nur höchster Einsatz. Ja, höchster Einsatz, es geht sozusagen um alles. Und um alles heißt, es geht um mich. Ja, es geht darum, dass ich mich so wie ich bin und wie ich vom anderen akzeptiert, gesehen und anerkannt werden will, dass ich mich in dieser Seinsform vollkommen, ja, vollkommen einsetze und vollkommen sozusagen dahinter stehe. Dieser Kampf, sozusagen um den höchsten Einsatz auf Leben und Tod, endet in der Regel damit, dass einer Sieger ist in diesem Kampf und der andere unterliegt. Das kann manchmal ein Kampf mit Waffen sein und Hegel hat hier wohl offensichtlich auch an große historische Auseinandersetzungen gedacht. Das kann aber natürlich auch ein Kampf sein auf einer, sagen wir es mal, sozial-metaphorischen Ebene, wo es natürlich bei solchen Konstellationen diese Form von Sieg und Niederlage in der Tat ja auch immer gibt. Ja. Das fängt in der U-Bahn an. Ja, Sie kennen dieses Phänomen, Sie treffen, also in der U-Bahn schaut Sie jemand an, den Sie nicht kennen. Ja, und Sie schauen zurück und es ist nur eine Frage von Sekunden, bis Sie entscheidet, wer wendet als erster den Blick ab. Es ja. ist Jean-Paul Sartre hat in Das Sein und das Nichts ein wunderbares Kapitel geschrieben, der Blick über solche Situationen, was das bedeutet für die Konstitution von Selbstbewusstsein. Natürlich inspiriert durch Hegel. Ja? Er wählt das Beispiel von einer Parkbank, sitzen zwei Menschen und die schauen sich an. Ja, was passiert hier eigentlich? Ja? Und da stellt sich, Sieg und Niederlage sind vielleicht große Worte. Ja? Aber die ganze Dynamik, die eine Beziehung entwickeln kann oder nicht entwickeln kann, lässt sich entfalten aus dieser Urszene. Jemand blickt mich an und ich blicke jetzt zurück. Und was passiert dann? Ja? Wann empfindet man so einen Blick als aggressiv, als störend? Wann versucht man selbst die Dominanz zu bekommen, indem man genauso aggressiv zurückblickt? Ja? Wann versucht man Souveränität zu zeigen, indem man nicht hinblickt, dass man den Blick abwendet, ob es nicht notwendig, ja, mit denen sozusagen auf eine blickstarre Konfrontation zu gehen, wie auch immer. Und das geht natürlich hin bis Formen des Kampfes um Anerkennung in sozialen Kontexten, in psychischen Kontexten, wer, das heißt nicht immer tot und lame, aber es heißt immer, wer ist der Stärkere? Wer setzt sich durch? Ja? Wem gelingt es, den anderen dazu zu bringen, mich in meiner Lebensform, in meinen Bedürfnissen, in meinen Konzeptionen, in meinem Denken zu akzeptieren? Hegel spielt das metaphorisch so durch, dass der Kampf und Anerkennung endet mit Sieg und Niederlage. Und jetzt erklärt sich auch der Titel dieses Kapitels aus der Philologie des Geistes, Herrschaft und Knechtschaft. Denn was bedeutet Sieg und Niederlage anderes als der Sieger ist der Herr und der, der unterliegt, ist der Knecht. Ja? Der Knecht ist derjenige, der nach solch einem Kampf um Anerkennung erstens verloren hat, zweitens um sein Leben bittet, ja? Und drittens dieses Leben sich erbittet dadurch, dass er anbietet, den anderen anzuerkennen. Ja? Das heißt also, oder dadurch, dass er um sein Leben bittet, erkennt er den anderen als seinen Herrn an. Und das ist sozusagen die höchste Steigerung dessen, was Selbstbewusstheit erreichen kann, von einem anderen, dem ich mich in einem fairen Kampf gestellt und besiegt habe, anerkannt zu werden. Allerdings, Hegel, wenn ich zeigen würde, dass gerade diese Konstellation zwei tückische dialektische Momente enthält. Ja? Denn ich werde jetzt zwar anerkannt, aber, und auch das, ich weiß jetzt nicht, wie Sie das empfinden, aber auch das kann ein Stachel sein, ich werde nur von einem Knecht anerkannt. Es ist ja gerade nicht der auf Augenhöhe, der mich anerkennt. Denn solange er auf Augenhöhe war als Gegner, hat er mir ja nicht anerkannt. Deshalb musste ich ja kämpfen mit ihm. Jetzt haben wir ihn unterworfen, jetzt erkennt er mich an. Aber er ist der Unterworfene, er ist der Knecht, er hat gebettelt, er hat geweint, er hat geflammt. Sie kennen das. Ja? Was ist so eine Anerkennung wert? Eines, der schwächer ist als ich, ja? Den ich erpressen kann, den ich quälen kann, den ich erdrücken kann, der nichts mehr sagen kann. Ja? So eine Anerkennung ist nichts wert. Ja? Das heißt also, in dem Moment, in dem die Anerkennung funktioniert, enthält sie schon den Stachel ihrer eigenen Aufregung in sich. Das Selbstbewusstsein ist jetzt unbefriedigt durch diese Form der Anerkennung. Das ist das eine. Das zweite, was Hegel hier nur andeutet und woran vor allem dann Marx und seine Nachfolger sich abgearbeitet haben, das zweite ist, auch deshalb Herr und Knecht, und Hegel dachte da wahrscheinlich schon so an die urtümlichen Situationen, wie man in der Antike sozusagen diese Form von Herrschaft und Knechtschaft und Herrschaft und Sklaverei konstituiert hat, ja. Es war ja ursprünglich wahrscheinlich wohl so, dass die ersten Sklaven diejenigen waren, die einen Krieg verloren hatten. Ja? Kriegsgefangenschaft geraten sind und dann als Sklaven gehalten wurden. Das heißt, der Knecht ist deshalb Knecht, weil er jetzt im Auftrage des Herrn für ihn arbeiten muss. Ja? Das ist sozusagen das praktisch angewandte Selbstbewusstsein. Und das ist natürlich eine Sache, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ist höchst pikant. Ja? Wer für einen anderen arbeiten muss, er kann das verbrämen, wie er will, ist philosophisch gesehen Knecht. Nur Knechte arbeiten. Wer Selbstbewusstsein hat, hat deshalb Selbstbewusstsein, weil er so einen Kampf gewonnen hat. Wenn er den Kampf gewonnen hat, hat er einen Knecht. Weil er einen Knecht hat, muss er nicht mehr arbeiten. Das ist ganz klar. Ja, das heißt also, von daher, aus dieser Logik, ja, und Sie wissen natürlich, warum Marx gerade dieses Kapitel andere sozusagen linke Theoretiker von diesem Kapitel fasziniert waren, aus dieser Logik, ja, wird natürlich völlig klar, dass Arbeit als solche, ja, schon mit diesem Fluch, mit diesem biblischen Fluch der Notwendigkeit behaftet ist, aber jetzt nicht mehr gleichsam als einer insgesamt für die Menschheit verhängten Notwendigkeit, sondern als eine Notwendigkeit, die sozial delegiert werden kann, nämlich an die Knechte. Nicht zu arbeiten, nicht arbeiten zu müssen,
weil man andere für sich arbeiten lassen kann, ist jetzt nicht nur sozusagen ein ökonomischer und sozialpolitischer Effekt so eine Auseinandersetzung, sondern ist auch die intensivste Dokumentation dessen, was es heißt, Selbstbewusstsein und Anerkennung bekommen zu haben. Ja? Eine wahre Anerkennung, die eine Unterwerfung eines anderen zur Folge hatte, muss sich in irgendeiner Art und Weise in solch einem sozialen Verhältnis widerspiegeln, egal ob das jetzt tatsächlich noch unmittelbar passiert. Ich höre nur, ja, ich kenne mich in diesen Szenen nicht aus, aber also in manchen Jugendszenen, das durchaus gang und gäbe sein soll, solche Kämpfe um Anerkennung geführt werden und wer dann unterliegt, muss für den anderen unter Anführungszeichen jetzt arbeiten, Nahrung beschaffen, Handys stehlen, was auch immer. Ja, wird erpresst, ja, soll angeblich ein ziemliches soziales Problem mittlerweile an manchen Orten und Schulen sein. Ich höre nur, als Hegelianer würde man sagen, ja, eh klar, ja. Darum geht es ja auch. Ja, die Frage ist nur, wie man das sozialpädagogisch begleitet und in den Griff bekommt und wie man sozusagen dann darauf reagiert. Auf der anderen Seite, aber die Dialektik geht weiter. Ja? Was bedeutet es jetzt nun, wenn ich dieses Selbstbewusstsein habe, weil ein anderer für mich arbeitet? Gleichzeitig dieses Selbstbewusstsein schon angeknackt dadurch ist, dass der andere sozusagen von mir abhängig ist. Ja, es ist so, Sie kennen dieses berühmte Problem, früher sagte man Fürstenlob, ja, heute könnte man sagen, also was bedeutet es, wenn Studenten einen Professor, von dem sie abhängig sind, weil er sie prüfen wird und diese Prüfung darüber entscheidet, ob sie das Studium fortsetzen werden, was bedeutet es, wenn diese Studenten den Professor gut finden? Ja? Eigentlich nicht viel. Ja? Es ist ein Lob, wo man schon riecht, es ist das Lob derjenigen, die abhängig sind. Ja? Selbstverschuldete Abhängige in dem Fall, es gab noch keinen Kampf auf Leben und Tod. Ja. Das ist das eine. Das andere ist allerdings, und da wird die Sache jetzt wieder pikant, das andere ist jetzt, was bedeutet es, einen anderen für sich arbeiten zu lassen? Das bedeutet, und daraus haben wir sehr viel ja ein gewisses Arbeitspathos bezogen. Das bedeutet, der Knecht, der arbeiten muss, wird immer klüger, besser, weil er ja bearbeiten muss die Welt, weil er Technologien entwickeln muss, weil er produzieren muss, weil er nur dann produzieren kann, wenn er Kenntnisse entwickelt, bis hin dazu, dass er Wissenschaft betreiben muss. Der Herr hat zwar das Selbstbewusstsein, muss aber nichts mehr arbeiten. Deshalb wird er faul und wer faul wird, wird auch dumm. Das heißt also, es sind genau sozusagen, diese Dialektik schlägt jetzt um. Ja? Es ist gerade sozusagen die Dynamik nach diesem Kampf um Anerkennung, liegt die Dynamik der weiteren Entwicklung nicht mehr beim Herrn, der jetzt mit den Selbstzweifeln eines fragwürdig gewordenen Selbstbewusstseins nichts mehr zu tun hat, sondern sie liegt beim Knecht. Denn derjenige, der arbeitet, ist gleichzeitig derjenige, der gezwungen wird, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Wer gezwungen ist, mit der Welt auseinanderzusetzen, ist gezwungen, sich Kenntnisse über die Welt zu verschaffen. Und wer sich Kenntnisse verschafft, kann sich dann daraus wieder eine neue Form von Wissen, von Bewusstsein, von Selbstbewusstsein gewinnen. Denn irgendwann einmal werden diese Kenntnisse ausreichen, um den Kampf um Anerkennung mit dem Herrn noch einmal zu wagen. Das ist dann der Sklavenaufstand, der Klassenaufstand, das ist dann die Revolution, die Geschichte weitertreibt, nicht die Souveränität des Herrn, der sich zurücklehnen kann. Und daraus haben viele sozusagen Hegel interpretiert, oder aus der Interpretation dieser Stelle haben viele Hegel als Vorläufer derjenigen interpretiert, der in der Tat in diesen sozialen Auseinandersetzungen die eigentliche Kraft des Fortschritts bei denen sah, die zwar ursprünglich die Unterlegenen waren, die aber aus dieser Unterlegenheit die Notwendigkeit der Entwicklung hervorgebracht haben. Soweit heute und das nächste Mal dann noch die abschließenden Überlegungen zum Begriff der Geschichte bei Hegel überhaupt. Danke.